Es freut mich, dass wir das Thema aus dem Propheten Jeremia heute fortsetzen können. Es ist wiederum eine traurige Geschichte, die Rückkehr des Volkes, der Übrigen, die übrig geblieben sind in Jerusalem, nach Ägypten. Die Geschichte ist einfach und kurz und ich möchte sie gegen Ende der Betrachtung anschauen. Was ich jedoch möchte am Anfang dieser Betrachtung nochmals darauf eingehen, ist auf die Bündnisse. Ich denke, in der letzten Stunde einfach so ein Thema über die Bündnisse der Schrift in einer Stunde durchzunehmen, führt uns manchmal, dass wir nicht ganz konkret die Dinge verstehen und auch dann begreifen können. Deshalb möchte ich nochmal eine Zusammenfassung dessen sagen, was ich versucht habe, letztes Mal vielleicht nicht so klar zu formulieren. Und da möchte ich auf die verschiedenen Bündnisse nochmal kurz eingehen, damit sie uns in unserem Verstand, in unserer Erinnerung, in unserer Vorstellungskraft fest eingeprägt bleiben. So lasst uns das anschauen. Wie immer ist es gut, wenn wir die Tafel benutzen und uns klar machen, die Bündnisse. Die Bündnisse, der Bund, wir können ihn den Neuen nennen. Er ist der Bund, der einzige in dem Sinne, der den Plan der Erlösung beschreibt und macht. Und er ist der Bund, der den Menschen, hier ist Adam, wir nehmen ihn als Vertreter der Menschen, der den Adam, der gefallen ist in Sünde, wir haben gesehen, dass die Sünde entstand aus dem Misstrauen zu Gott und resultiert im Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen resultiert aus dem Irrtum, wer ich bin, dass ich denke, ich bin Gott, deshalb vertraue ich mir ja selbst. Und der Irrtum muss ohne Wenn und Aber zum Tode führen. Das Ziel des neuen Bundes, des Bundes der Erlösung, ist, dass Adam oder der Mensch am Ende ohne Sünde steht. Das heißt, gerecht ist, dass er völliges Vertrauen in Gott hat. Dass er die Wahrheit über sich selbst kennt. Er weiß, ich bin ein Geschöpf in Abhängigkeit von einem Schöpfer. Und wenn das erreicht ist, dann ist das ewige Leben das Ergebnis. So, dieses ist das Ziel Gottes. Deshalb ist er in die Bündnisse mit uns eingetreten. Und sicherlich braucht es ein Mittel, ein Mittel, damit man da zurückkommt. Warum es das Mittel braucht, das haben wir ja gesehen, aber es ist manchmal uns auch nicht so ganz klar immer vor Augen. Und ich versuche auch, Wege zu finden, wie ich es immer klarer erklären kann. Das Mittel ist Christus. Aber wir müssen ja auch wissen, was muss Christus erreichen. Er muss natürlich uns aus dem Irrtum herausholen und uns in die Wahrheit bringen über uns selbst, damit dann, wenn ich weiß, ich bin ein Geschöpf, dann habe ich Gott zu vertrauen, dadurch werde ich gerecht, ja, und dadurch habe ich dann das ewige Leben. Ansonsten bleibe ich im Irrtum meines Geistes und denke, ich bin etwas, was ich nicht bin. So, die Bündnisse, die Gott in der Bibel gegeben hat, sind immer ein Teil dessen, was er versucht zu kommunizieren. So, lasst uns, vielleicht schreiben wir das auf, ein Bund, ein Testament soll eine Lektion sein, er soll den Menschen eine Information geben, an die er sich halten soll, und der Bund soll den Menschen durch die Information, die er erhält, verändern. Das heißt, Information soll eine Veränderung bringen im Wesen und Charakter des Menschen natürlich. Und für den Bund gibt es immer ein Zeichen. Und dieses Zeichen des Bundes ist eine Handlung, die den Menschen über die Veränderung erklärt. Das heißt, das Zeichen soll dazu führen, dass ich verstehe, die Information, worum es geht, und dass ich handle dementsprechend. So, deshalb ist der Bund immer geprägt von einem Zeichen. Das Zeichen soll natürlich das erreichen oder das vermitteln, dass ich durch die Information der Wahrheit von meinem Selbstvertrauen wegkomme zum Gottvertrauen. Deshalb ist das Zeichen des Bundes ein Zeichen, das mir helfen soll, die Dinge zu tun. Es vermittelt sowohl eine Information als auch eine Handlungstätigkeit. Ich erkläre das kurz. Durch den Bund Gottes mit Abraham gibt er das Zeichen der Beschneidung. So, das Zeichen der Beschneidung. Die Beschneidung soll eine Information vermitteln. Was vermittelt die Bezeichnung der Beschneidung? Die Beschneidung soll zeigen, etwas, was im Menschen ist, muss entfernt werden. Das ist natürlich nicht die Vorhaut, die ist nur ein Sinnbild des Herzensbeschneidung. Das heißt, es muss etwas aus dem Menschen entfernt werden. Das ist die Information, die vermittelt wird durch die Beschneidung. Etwas muss entfernt werden aus dir. Und das ist die Sünde, das ist der Irrtum. Ja, der Irrtum im Menschen kann nicht bleiben und damit soll der Mensch dennoch errettet werden. Das heißt, die Beschneidung sagt, es muss etwas entfernt werden, du hast etwas in dir, das dich zertötet, deshalb muss das weggeschnitten werden aus deinem Herzen. Und sicherlich war die Beschneidung am Körper ein Bild für die Beschneidung des Herzens. So, Gott will also durch die Beschneidung sowohl eine Information vermitteln, um was es geht, obwohl sie ja am Körper geschieht und anscheinend ja nichts zu tun hat mit der Erlösung selbst. Und dann soll die Beschneidung natürlich zu einer Handlung führen. Und diese Handlung sollte das dann auch offenbaren, dass der Irrtum weg ist. Das heißt, Gott gibt ein Zeichen der Beschneidung und sagt, alle Männlichen sollen beschnitten werden, damit er ihnen ein Bild gibt von dem, was los ist im Menschen, dass etwas da ist, das weg muss. Und er muss sich, wenn er vertraut, an das Zeichen des Bundes halten. Und Gott gibt nun ein Beispiel, wie er das tut. Und das ist so interessant im Handeln Gottes, dass er den Menschen nicht lässt, ohne dass er ihm ein Vorbild dafür gibt. Und das beste Vorbild der Bundestreue Gottes ist der Bund, den Gott macht Gottes mit Noah. Er sagt, ich mache einen Bund mit euch und ich gebe ein Zeichen. Was war das Zeichen des Bundes, das Gott mit Noah macht? Das Zeichen ist der Regenbogen. Für wen gibt Gott das Zeichen des Regenbogens? Hier gibt er es für sich selbst. So, Gott sagt, ich mach den Regenbogen, damit ich mich erinnere, dass ich die Welt nicht mehr durch Wasser zerstören werde. Und Gott sagt, wenn ich das Zeichen des Regenbogens sehe, dann werde ich mich dessen erinnern und handeln, damit ich den Menschen und das Vieh und alles, was auf Erden ist, damit nicht mehr zerstöre. Lass uns das ein bisschen lesen, wie Gott es formuliert im ersten Buch Mose, Kapitel 9. Ab Vers 12. Und Gott sagte, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen bei euch auf ewige Zeiten. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. So, und wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen in den Wolken sehen. Dann will ich an meinen Bogen zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen unter allen Lebendigen denken, damit nie mehr die Wasser zu einer Sinnflut werden, um alles Lebende zu verderben. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, damit ich ihn sehe und denke an den ewigen Bund zwischen Gott und allen lebendigen Seelen unter allen Lebenden, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und alle Lebendigen auf Erden aufgerichtet habe. So, das ist jetzt ein Bund, den Gott an den Menschen gibt, wo Gott sich erinnern soll an das Zeichen. Und ich finde es ja interessant, dass wir sehen, wie sich Gott dem Menschen offenbart, so ähnlich wie ein Mensch. Er versucht, dem Menschen ein Bild zu geben, wie ein Bündnis funktioniert. Gott selbst sagt, ich werde mich an meinen Bund halten. Und als Zeichen, dass ich mich halten werde, gebe ich euch den Regenbogen. Und er macht so, wie wenn dieses Zeichen ihn erinnern würde an diese Situation, dass es um ihn geht. Aber ging es Gott um ihn? So, wenn wir genau betrachten, hat er den Regenbogen ja für den Menschen hineingesetzt, nicht nur für ihn. Welche Rolle sollte der Mensch jetzt hier spielen in der ganzen Sache? Weil er gibt ja den Menschen den Regenbogen, die Menschen, und auch er sieht ihn. Er will dem Menschen ein Zeichen geben und die Menschen sollen an diesem Zeichen sich erfreuen und wissen, Gott wird sich an sein Wort halten. Gott ist vertrauenswürdig. Wenn Gott vertrauenswürdig ist, dann wird der Regenbogen ein Zeichen des Vertrauens zu Gott. Haben die Menschen ihm vertraut? Wir haben es letztes Mal gesehen, die Menschen vertrauen Gott nicht, weil sie sich auf sich selbst verlassen, selbst vertrauen. Führt es zum Bau des Turmes zu Babel. So, die Menschen bekommen ein Zeichen. Gott hält sich an sein Zeichen. Die Menschen aber sagen, naja, kann man doch nicht vertrauen. Und so beweisen sie durch ihr Selbstvertrauen, durch ihr Misstrauen an Gott, ja, an Gottes Zeichen, dass sie dann den Turm hier bauen. So, das ist so ein kleiner Überblick, den ich möchte, dass wir verstehen von den Bündnissen. So, Gott gibt uns also die Bündnisse, damit wir ein Zeichen haben. Das war dann der nächste Bund, den Gott schloss mit dem Menschen, mit Abraham, über die Beschneidung. Jetzt ist ja dieser Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, und auch das Zeichen des Bundes ein, ich sage es mal so, begrenzter Bund. Da wird es jetzt ein bisschen nicht kompliziert, aber wir müssen ein bisschen überlegen. Die Beschneidung ist ja keine Realität. Sie weist nur in die Zukunft hin, wenn das, was entfernt werden soll, entfernt werden wird. Und so hat die Beschneidung ihr Zeichen so lange, bis die Realität des Ganzen stattfindet. Deshalb, wenn Christus kommt und am Kreuze stirbt, dann hat sich ja das Zeichen der Beschneidung im Kreuz erfüllt. Weil der Irrtum, der aus dem Menschen entfernt werden muss, kann der Mensch selber sich nicht mehr entfernen. Deshalb musste ja Christus kommen und er stirbt am Kreuz, der Tod am Kreuz ist notwendig, um den Irrtum zu entfernen. Wir Christen haben das, also nicht wir, aber die meisten Christen haben das nicht verstanden. Deshalb versuchen sie und tun das Gesetz ans Kreuz und sagen, das Gesetz ist gestorben, nicht der Irrtum. Und somit sind wir heute durcheinander, weil wir haben nicht verstanden, es muss nicht in Gott etwas geändert werden am Kreuz, es muss nicht ein Gesetz verändert werden, es muss nicht eine Funktion im Menschen verändert werden, es muss nur ein Irrtum entfernt werden am Kreuz. Und der ist im Menschen drin. Der ist nicht außerhalb des Menschen, der ist im Menschen drin. Und deshalb musste Gott Mensch werden. Jesus Christus musste inkarnieren, um den Irrtum auf sich zu nehmen und ihn am Kreuz zu eliminieren. Im Menschen braucht der Mensch braucht Erlösung, nicht Gott. Aber auch das verstehen wir manchmal ganz schwer durch den Irrtum, den wir Raum geben. So, dadurch, dass Christus am Kreuz stirbt, was passiert mit dem Zeichen der Beschneidung? Das Zeichen der Beschneidung muss aufhören. In Christus hat sich das Bild erfüllt. Hier hat sich das Bild erfüllt. Ich muss nicht mehr beschneiden. Die Handlung ändert sich. So, aber jetzt gibt Christus ein anderes Zeichen seinen Jüngern, die ihm nachfolgen. Er bringt dieses Zeichen auf, noch bevor er am Kreuz stirbt. Aber dieses Zeichen ist nun im Rückblick dasselbe Zeichen. Es ist das Zeichen der Taufe. Und des Abendmahls. So, die Taufe und das Abendmahl werden jetzt als Zeichen eingesetzt, als Zeichen des Bundes. Die Taufe sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich habe den Irrtum aus meinem Herzen, ist er durch Christus entfernt. Nicht komplett, aber immer ein Teil. Ja? Geht stückweise voraus, weil wir uns das nicht auf einmal lernen können und weil er so tief ist. Dieser Gedanke, ich bin Gott, muss in allen Ecken, in allen Handlungen unseres Lebens entfernt werden. Und das ist ein Werk, das nicht in einer Sekunde passieren kann. Deshalb haben wir die Taufe, die geht ein und die sagt, ich bin zusammen mit Christus gestorben und ich stehe auf in einem neuen Leben. Ich habe eine neue Handlungsweise. Ich bin jetzt nicht mehr Sklave der Sünde, sondern ich bin ein Diener oder Sklave, wenn man so will, des Geistes. Ich bin ein Befreiter vom Irrtum. Ich bin jetzt ein Diener der Wahrheit. So, das Abendmahl ist dasselbe. Die Fußwaschung im Abendmahl erinnert an den Tod am Kreuz. Das Essen des Leibes Christi, des Brotes und des Weins oder des Traubensaftes zeigen erneut, wo ich bin, dass ich in einem Bund mit Gott bin und gehe mit ihm. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das Zeichen des Bundes nehmen und missanwenden, das heißt fehlanwenden Und ich denke, das ist genauso wichtig. Deshalb warnt die Heilige Schrift durch den Apostel Paulus im 1. Korinther 11, dass man ja vorsichtig sein, wie man macht, was man macht mit dem Abendmahl. Man kann es nämlich nehmen zur Erlösung oder zur Verdammnis. Wisst ihr, wenn ihr das Zeichen des Bundes anwendet, aber es ist nur ein äußeres Zeichen, es sinnbildet oder es stellt nicht den inneren Zustand des Herzens dar, dann ist es ein verurteilendes Zeichen. Genauso wie die Beschneidung an den Juden ihnen zum Verhängnis wurde, weil sie als sogenanntes Volk Gottes handelten wie die Heiden. Das Zeichen brachte ihnen nichts, nur äußerlich zu tun. Und sie haben sich ja streng dran gehalten. Sie waren sehr stolz über dieses Zeichen. Sie sind das auserwählte Volk. Und so benutzen sie das Zeichen, aber sie verstehen es nicht. Und sie kommen nicht vom Selbstvertrauen ins Gottvertrauen. Sie bleiben in der Sünde drinnen. Und als Jesus Christus kommt, erkennen sie den Heiland nicht und kreuzigen ihn anstelle ihr eigenes Herz und sich selbst. So, der Christ ist nicht gefeilt, heute das Zeichen zu nehmen und es nicht zu oder es falsch zu deuten. Das heißt, es gibt viele Getaufte, viele, die am Abendmahl teilnehmen, die aber letztendlich doch in ihrem Herzen das nicht haben, das nicht erleben, weil ihr Herz im Irrtum ist. Und dann wird das Zeichen des Bundes, das man tut, einem zur Verdammnis, weil sie sagt, naja, du müsstest es doch wissen, du hast es doch studiert, wieso hast du nicht verstanden, worum geht es denn letztendlich im Evangelium? Geht es darum, Gott zu sänftigen? Geht es darum, Gott zu befriedigen? Oder geht es darum, aus deinem Herzen etwas zu entfernen, was dich selbst zerstört? Und es gibt noch ein Zeichen des neuen Bundes. Und dieses Zeichen außerhalb der Taufe und des Abendmahls. Es ist das Zeichen, das Gott im Alten Testament schon gesetzt hat, als Zeichen zwischen ihm und seinem Volk. Es ist ein Zeichen, das wir heute vergessen haben, dass es letztendlich ein Zeichen des Bundes ist, weil wir leider so oberflächlich mit diesen Dingen umgehen und nicht die Bibel durchforschen und studieren, um zu sehen, was Sache ist. Und wir werden keine Entschuldigung haben, weil Gott hat uns nicht gemacht, dass der Geist nicht forscht. Der Geist muss in der Lage sein, Puzzleteil für Puzzleteil zu nehmen und zu einem Bild zusammenzustellen. Wenn er aber nur ein Puzzleteil nimmt und den Rest des Puzzles, was das Bild zusammenstellt, zur Seite lässt, dann sieht er es nicht. Das Zeichen, was letztendlich endgültig zeigen wird, ob ein Mensch zu Gottes Seite steht und nicht, ist das Zeichen des Sabbats. Der Sabbat, der im vierten Gebot verankert ist, ist das letzte Zeichen der Bundestreue. Und er kommt hervor. In der Heiligen Schrift wird man sehen, wo das Volk Israel geprüft wurde, genau an diesem Zeichen, das Gott gesagt hatte, ein besonderes ist zwischen dir und der ganzen Welt, dass ich euch unterscheide. Nun gibt es heute viele Sabbathalter in unterschiedlichen Denominationen. Aber die Frage ist, ist das äußerliche Halten des Sabbats das Zeichen? Oder muss das Äußerliche dem Inneren entsprechen? Weil wenn wir wirklich verstanden haben, was der Sabbat ist deshalb auch das letzte Zeichen, weil es gibt die Information dem Menschen, wer er ist. Wer er ist. Er gibt ihm die Information, ich bin ein Geschöpf Gottes. Das heißt, in meinem Handeln bin ich absolut von Gott abhängig. Das heißt, ich vertraue nicht auf mich, sondern vertraue auf Gott. So, dass der Sabbat ist, wenn man ihn durch die ganze Heilige Schrift studiert, ist so verankert, so deutlich von Gott dort hineingelegt in die erste Tafel seines Gesetzes, um deutlich zu machen, dass jeder, der ihn hält, weiß, wer er ist. Jetzt frage ich mich natürlich, weil ich bin ein Sabbathalter, in Anführungsstrichlein, seit der Kindheit. Und seit meiner Kindheit hat man sehr aufgepasst auf mich, dass ich ja dieses äußere Bundeszeichen halte. Aber hat man mir beigebracht, was dieses Zeichen wirklich bedeutet? Weil das Sabbat halten, du kannst ja von Sonnenuntergang am Freitagabend bis Sonnenuntergang am Sabbat oder Samstagabend ruhen. Du kannst auch dahin kommen, kein Feuer mehr anzuzünden, kein Essen zu kochen, keine sonstigen sogenannten Taten zu tun, die du sonst in der Woche tust. Hast du dann das Zeichen begriffen? Hast du dann das Ziel erreicht? Die Antwort ist nein. Deshalb werden viele Sabbathalter, wenn das endgültige Bundeszeichen auf die Prüfung gestellt wird, das Bundeszeichen nicht erfüllen können. Sie werden dann, wenn es darum geht, ihr Leben zu lassen, sagen wir mal, es fängt ja alles an mit nicht kaufen oder verkaufen. Jeder, der das Bundeszeichen behält, den Sabbat zu halten und nicht den Sonntag, der das Mahlzeichen des Tieres nicht übernimmt, welches ja wiederum nicht der Sonntag an sich ist, sondern das, was der Sonntag versinnbildet, nämlich, ich bin Gott, ich mache meine Gesetze selbst. Ich tue mir den Tag zur Ruhe, den ich denke richtig ist, weil, hallo, wer bin ich denn? Ich kann doch wählen. Ich bin Gott. Also setze ich mir den Tag zur Ruhe, nicht den Gott eingesetzt hat seit der Schöpfung, sondern ich nehme meinen eigenen. Deshalb ist am Ende der Kampf nicht zwischen Sabbat und Sonntag, sondern der Kampf ist zwischen wer bin ich und wer bin ich nicht. Der Kampf ist eine Frage der Selbsterkenntnis. Und jeder, der sagen wird, er denkt das ja nicht bewusst, ich bin Gott, aber jeder, der das Mahlzeichen des Tieres annimmt, weil sein Leben in Gefahr ist, weil seine Familie hinter ihm steht und sagt, schau, wir haben es doch angenommen, nimm es doch auch an, der wird beweisen, wem er vertraut. Weil man wird in den Tagen, die vor uns stehen in Kürze, nicht Gott vertrauen können, es sei denn, Der Irrtum ist aus dem Herzen entfernt. Deshalb ist der Sabbat auch das letzte Zeichen, weil er beweist, für jeden, der ihn dann hält, dass er, auch wenn es sein Leben kostet, wenn es Verfolgung, Tod und Elend kostet, er dennoch sagt, ich kann nicht anders. Mein Gott ist mein Gott, dem ich vertraue. Ich will auf niemanden anders vertrauen. Ganz egal, was kommt, ganz egal, welche Dinge kommen, mein Herz ist gegründet in meinem Schöpfer. Es wird sich nicht ablenken lassen, etwas anders zu tun. Ganz egal, unter welcher Prüfung, unter welcher Anstrengung ich stehe. Deshalb wird dann, wenn dieses Bundeszeichen geprüft wird, niemand bestehen können, der den Irrtum hat, weil der Irrtum wird ihn ja verführen und sagen, warte mal, ist es Gottes Wille, dass ich leide? Gott ist doch Liebe. Man merkt nicht, dass das Leiden nicht von Gottes Seite kommt, sondern von des bösen Seite, der dich zwingen will, den Sabbat zu halten. Gott sagt ja nur, bleib, wo du bist. Nimm das Mahlzeichen des Tieres nicht an. Gott zwingt dich zu nichts. Es ist ja der andere, der dich zwingt. Aber Gott zeigt ja, wenn du dem Zwang des anderen dich unterstellst, bist du im Irrtum, weil du vertraust dein Leben einem Menschen, einer Regierung, einem menschlichen Gesetz an, nicht einem göttlichen, ewigen. Weil die Herzen können nicht geprüft werden in den äußeren Erfüllungen des Zeichens. Sie können nur geprüft werden in der inneren Haltung und das Äußere wird dann zeigen. Aber man kann äußerlich etwas halten, was man innerlich nicht hat. Und den Beweis, dass es so ist, kann nur in dem Stressakt, in der Realität, kann man sehen, ob äußeres Zeichen und innere Haltung identisch sind. Vorher sieht man es nicht. Vorher kann der Sabbathalter sein schönes Sabbatkleid anziehen, er kann den Sabbat anfangen zu Sonnenuntergang am Freitag und er kann ihn aufhören und dann kaum erwarten, wieder seine Arbeit zu gehen am Samstagabend. All diese Dinge kann er halten. Das erfordert nicht eine Veränderung des Herzens. Die Beschneidung erforderte nicht eine Veränderung des Herzens. Sie wurde ja auch beim achten Tag getan. Und natürlich bei den Konvertierten wurde es zu dem Alter getan, wo sie zum Judentum übertraten. Aber ohne Beschneidung kam niemand ins Volk. So, deshalb ist es wichtig, du kannst das Zeichen haben äußerlich, aber wo weißt du, dass es auch innerlich ist? Nur in der Prüfung. Deshalb hat das Volk Israel in allen Prüfungen versagt. Ist das nicht eine traurige Sache? Nur immer ein Überrest hat sich an Gott gehalten und Gott vertraut. Deshalb lasst uns die Bündnisse verstehen. Wem vertraust du, bedeutet, wer du bist. Das verhole ich nochmal. Wem du vertraust, zeigt an, wer du weißt, dass du bist. Vertraust du dir selbst, bist du Gott. Vertraust du auf Menschen und überlegst menschlich, bist du wieder Gott, weil du erhebst dich ja über das, was Gott gesagt hat, geschrieben hat mit seinem Finger. Vertraust du auf Gott, auch wenn es um dein Leben, um dein deine Beziehungen, egal um was es geht, und bleibst im Gottvertrauen, in Frieden, in Sanftmut und Geduld, dann beweist du, dass du weißt, wer du bist. Ein Geschöpf in völliger Abhängigkeit vom Schöpfer. Und lasst uns die Geschichte heute sehen. Es ist die traurige Geschichte des Misstrauens. Auch derer, die in Jerusalem übrig geblieben sind. Und ich habe mich gefragt, warum diese Geschichte noch beschrieben ist. Und ich denke, Gott will, dass wir sehen, dass er ein Gericht gebracht hat über Jerusalem. Wir wissen, dass die Treuen, die übrigen, rausgenommen wurden in dem ersten und dem zweiten Anfall oder Belagerung Jerusalems und sie wurden nach Babylon geführt. Und so mancher mag geflohen sein und hat Gott gehorcht und ist zu den Babylonern übergegangen und hat sein Leben gerettet. Die jetzt in Jerusalem übrig bleiben, das sind nicht die, die geglaubt haben. Die in Jerusalem übrig bleiben, sind die Ungläubigen und die paar Gläubigen, die gezwungen wurden und nicht fliehen konnten, als die Zeit der Flucht vorhanden war, so wie Jeremia, Baruch und andere, die aber dennoch Gott vertrauten. Und diese Leute sind jetzt zusammen mit den übrigen, die Gott nicht vertrauen. Und jetzt will Gott ihnen helfen? Ja, er will ihnen helfen. Und er will etwas demonstrieren, was mich auch erschreckt hat. Er will demonstrieren, auch wenn er das Leben des Ungläubigen verschont, lernt er den Glauben nicht mehr. Auch wenn er das Leben des Ungläubigen verschonen würde. Stellt euch vor, wenn nach den 7 Plagen die Ungläubigen am Leben blieben. Sie würden sich genauso verhalten wie die übrigen in Jerusalem. Und das ist etwas, was klar prüft. Wenn ein Mensch seine Grenze des Misstrauens auf Gott und die völlige Vertrauen auf sich selbst gekommen ist, er nicht mehr umkehrbar ist, er, egal was Gott mit ihm vorhat, er bleibt im verlorenen Zustand. So lasst uns das klar verstehen. Diese Leute in der Geschichte, und ihr habt sie alle gelesen, ist eine fantastische Geschichte. Sie erinnert mich auch an ein Ereignis mit einem unserer Söhne, der eines Tages Gott etwas fragte, was er tun sollte. Und er las diese Verse, nicht zurückzugehen nach Ägypten. Aber dann kamen die Umstände dennoch so, dass er in dieses sogenannte Sein Ägypten zurückziehen musste. Und er kam zwar zurück, fiel aber wieder in dieselbe Not hinein. Aber es gibt Hoffnung für ihn, weil er ein junger Mann ist. Es gibt Hoffnung für ihn, aus der Erfahrung zu lernen. Und wir können lernen, wenn wir am Anfang unseres Lebens sind, aus dem Misstrauen, das wir zu Gott haben. Dadurch, dass wir gehen unseren eigenen Weg. Und ich bin den Weg gegangen als Jugendlicher, obwohl ich Gott dienen wollte, habe ich Gott misstraut und musste 20 Jahre einen Umweg gehen. Aber Gott hat uns nicht verlassen. Er weiß, dass wir etliche Male die Lektion des Vertrauens lernen müssen und sie in unser Herz hinein verlagern müssen. Der Irrtum muss entfernt werden. Und deshalb ist diese Geschichte auch für mich so eine berührende Geschichte. Das Volk kommt zu Jeremia, die übrigen, nachdem Gedalia getötet wird, was ich denke wiederum in der Vorsehung Gottes war, weil er dieses Volk prüfen wollte. Er wollte nochmal beweisen, haben sie jetzt die Chance oder haben sie keine mehr? Diese, die die Not überwunden haben, die Hungersnot in Jerusalem durchgemacht haben, diese, die durch diese ganze trübselige Zeit sozusagen durchgegangen sind, sie haben alles mitgemacht und jetzt ist ihr Leben ihnen bewahrt worden, trotz dem, dass Tausende und ja, starben, vielleicht von ihren Verwandten, von ihren, ja, sind kaputt gegangen und ihr Leben wurde bewahrt. Und jetzt sind sie erneut in eine Gefahr, weil derjenige, der König gesetzt wurde von Babylon, ist umgebracht worden. Und jetzt kommt der ganze Überrest und sagt, wenn wir hier bleiben, kommt der König und tötet uns alle, weil ja sein eingesetzter König umgebracht wurde. Menschliches Denken oder nicht? Kommt uns doch irgendwo bekannt vor. Und sie tun das, was ein Gläubiger ja natürlich tun sollte. Sie kommen zum Propheten Jeremia und fragen den Herrn für uns, was wir tun sollen. Und sie fragen ihn. Und oh, gütiger Gott, er antwortet. Obwohl er ihre Gedanken kennt, obwohl er ihr Herz kennt, auf welcher Seite steht, er antwortet ihnen trotzdem. Und das war die Antwort. Geht nicht nach Ägypten. Er sagt hier im Vers 10 in Kapitel 42, werdet ihr, vielleicht lesen wir noch ab Vers 9, so sagt der Herr, der Gott Israels, zu dem ihr mich gesandt habt, um euer Flehen vor ihn zu bringen. Das ist die Worte Gottes. Werdet ihr in diesem Land bleiben, dann will ich euch aufbauen und nicht abbrechen. Ich will euch pflanzen und nicht ausreißen. Denn mich reut das Unheil, das ich euch angetan habe. Und dann fragt man sich, wieso gar sagt Gott so etwas? Sagt er es für sich? Oder will er ihnen deutlich machen, schaut, ich hatte eine schwere Zeit, das anzuschauen. Es ist nicht meine Freude, euch in Leid zu sehen. Und es war schrecklich anzusehen, was euch passiert ist, dass ich mein Angesicht verbergen musste. Und jetzt bleibt doch und gehorcht, vertraut mir. Ich habe euch übrig gelassen, damit ihr in diesem Lande bleibt, dass es euch gut geht. Ich habe Gedanken des Friedens für euch. Ich will euch bauen, euch pflegen, euch wachsen lassen. Gibt es was Schöneres als das? Ihr sollt euch nicht fürchten vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet, sagt der Herr. Ihr sollt euch nicht vor ihm fürchten, denn ich will bei euch sein, um euch zu helfen und euch aus seiner Hand zu retten. Ich will euch Barmherzigkeit erzeigen und mich über euch erbarmen und euch wieder in euer Land bringen. Sind das nicht wunderbare Worte? Hätten die nicht eingehen müssen in diese Herzen und sagen, oh, ach, wie schön, wir können zu Hause bleiben. Wir können unser Heim wieder aufbauen. Ja, es ist zerstört, verbrannt, was auch immer. Aber wir haben die Verheißung Gottes eines neuen Anfangs, eines Aufbaus. Und wir haben sogar Gottes Herz ausgeschüttet bekommen, dass er nicht diese Not gebracht hat über uns, weil er wollte, sondern weil es nicht anders ging. Und er es nicht mehr wiederholen möchte, so etwas. Und da Gott ja immer gesagt hat, er hat den König Nebukadnezar zu seinem Knecht gemacht, dann kann man doch wissen, dass ein Knecht, den Gott einsetzt, uns nichts tun kann, wenn wir Gott vertrauen. Aber was sagt er? Werdet aber sagen, wir wollen nicht in diesem Land bleiben, indem ihr der Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht gehorcht, sondern werdet sagen, nein, wir wollen nach Ägypten ziehen, wo wir keinen Krieg sehen, noch die Posaune Schall hören und nicht nach Brot hungern müssen. Dort wollen wir leben. Und so hört das Wort des Herrn, ihr Überrest aus Juda, so sagt der Herr Zebaoth, der Gott Israels, werdet ihr euer Angesicht darauf richten, nach Ägypten zu ziehen, um dort zu wohnen? So soll euch das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, in Ägypten treffen, und den Hunger, um den ihr euch sorgt, soll euch in Ägypten verfolgen, und ihr werdet dort sterben. Denn sie seien, wer sie wollen, die ihr Angesicht darauf richten, nach Ägypten zu ziehen, um dort zu wohnen, sie sollen sterben durch Schwert, Hunger und Pest, und keiner soll übrig bleiben oder dem Unheil entkommen, das ich über sie kommen lassen werde. Denn so sagt der Herr Zebaoth, der Gott Israels, wer mein Zorn und Grimm über die Bewohner von Jerusalem ausgeschüttet ist, so soll er auch über euch ausgeschüttet werden, wenn ihr nach Ägypten zieht, so dass ihr zum Fluch, zum Schrecken, zum Schimpf und Schande werdet und diesen Ort nicht mehr sehen sollt. Das Wort des Herrn gilt euch, ihr Überrest aus Juda, dass ihr nicht nach Ägypten zieht. Darum wisset, dass ich euch heute gewarnt habe. Ihr werdet sonst euer Leben aufs Spiel setzen, denn ihr habt mich zum Herrn, euren Gott, gesandt und gesagt, bitte den Herrn, unseren Gott, für uns, und alles, was der Herr, unser Gott, sagen wird, das teile uns mit, dann wollen wir es tun. Das habe ich euch heute wissen lassen, aber ihr wollt der Stimme des Herrn, eures Gottes, und all dem, was ihr mir für euch befohlen hat, nicht gehorchen. So sollt ihr nun wissen, dass ihr durch Schwert, Hunger und Pest sterben müsst, an dem Ort, wohin ihr zu ziehen gedenkt, um dort zu wohnen. So, Gott will und sagt ihnen voraus, dass wenn sie nach Ägypten ziehen, ins gelobte Land sozusagen, in das Land, wo sie doch Essen haben, wo sie nicht mühsam aufstehen, ist so ähnlich wie die Flüchtlingskrise, die wir so haben hier bei uns. Die Menschen kommen, weil sie wollen irgendwo gut leben. Ist das eine schlechte Sache? Nein, Gott hat uns gemacht, dass wir zum Guten hingehen. Aber wo ist das Gute? Im Selbstvertrauen? Dort, wo ich mir den Weg aussuche? Oder ist das Gute dort, wo ich Gott habe, wo er mir sagt, hier will ich dich pflanzen, hier will ich dich bauen? Gott wusste, dass Ägypten fallen wird, dass der Nebukadnezar kommen wird und es zerstören wird. Und er wusste, dass sie noch einmal durch denselben Stress durchgehen müssen, wie damals die Zerstörung Jerusalems. An sich hätten sie es sich doch merken können, oder nicht? Stellt euch vor, ihr gebt durch den größten Stress eures Lebens durch, ihr werdet verschont, euer Leben bleibt erhalten. Und jetzt seid ihr von der Wahl und Gott sagt euch, wenn ihr hier bleibt, alles gut. Wenn ihr geht, müsst ihr das, was ihr schon erlebt habt, wieder erleben. Wo würdet ihr gehen? Wäre es doch nicht einfacher gewesen, die Sachen nicht zu packen? Gut, vielleicht hatten sie nicht mehr viel übrig und vielleicht lag es ihnen, war es ihnen nicht schwer und so. Vielleicht haben sie auch die gute Nachricht oder bekommen, wie gut es in Ägypten ist, wo man hat, was man braucht, nicht? Deshalb kommen ja die Menschen von überall an den Ort, wo es gut ist. Keiner geht an den Ort, wo es schlecht ist. Und es ist ihnen ja auch nicht zum Fehldenken, weil wer will es nicht gut haben? Ich bin auch von Rumänien nach Deutschland gekommen, doch nicht sicherlich nur, um es mir gut zu gehen, aber ich wollte frei sein. Es war ein anderes Land. Man konnte hier sich etwas aufbauen. In Rumänien war man armselig. Man konnte sich nicht in einem 2-3 Monaten ein Auto kaufen in Rumänien. Dafür brauchtest du ein ganzes Leben lang. Und dann musstest du auch noch sehr, sehr gut verdienen. Du musstest außergewöhnlich sein, damit du dir das leisten konntest. Also kamen die Leute und die Verwandten aus Deutschland und wir sahen ihre schönen Autos und wir sahen ihre wunderbare Sache und wir dachten, oh, das muss doch wunderbar sein. Und wir waren ja ganz kleine Kinder noch zum Teil. Und das gut schmeckende Kaugummi und die ganzen Sachen, die es dort gab, die man von Deutschland brachte, das war doch alles herrlich. Da jubelte das Herz in einem, man wollte dahin. Ist es den Übrigen zu ver... Also, meine, Sie haben bestimmt eine gute Nachricht gehört von Ägypten. Dort gibt's alles. Es gibt Essen, es gibt alles feil auf der Straße liegen. Vielleicht gab es sogar ein Asylgesetz dort, das dir half, schnell auf die Beine zu kommen im fremden Land. Wir wissen es nicht, aber vielleicht in der Kultur damals, vielleicht hat es das gegeben. Und so ist die Versuchung natürlich, groß oder klein? Natürlich groß. Weil wer will schon mühevoll alles wieder aufbauen? Wenn es doch ein Sozialgesetz irgendwo gibt, das dir alles umsonst gibt. Versteht ihr die Versuchung? Aber welches Gesetz ist das Beste? Das auf Gott zu vertrauen? Oder das auf sich selbst? Nach was richte ich mich, was mir gut ist und was mir nicht gut ist? Richte ich mich nach dem, was Gottes Gesetz sagt? Nicht essen vom Baum? Nicht gehen nach Ägypten? Nicht annehmen das Mahlzeichen des Tieres? Wenn es kommt, sich nicht beugen vor einem Götzen? Oder es tun? Seht ihr, hätte Gott sie geschickt nach Ägypten, ist die Frage, vielleicht hätten sie gesagt, nein, wir bleiben lieber hier. Aber Gott ist nicht so. Gott möchte uns, wenn wir an eine Prüfung kommen, bewahren. Und die Not ist nicht, die von ihm ausgeht, sondern wir wollen etwas erledigen. Wir gehen und fragen ihn und dann sagt es uns und wir machen dann doch, was wir wollen. Ist das nicht Selbstvertrauen? Der Überrest geht nach Ägypten. Die Entschuldigung ist offensichtlich. Jeremia, du lügst. Es war ja nicht Gott gekommen runter und hat es gesagt, oder? Gottes Propheten kann man zu Lügnern machen. Aber oh mein, wird es uns erretten, wenn wir sagen wollen, naja, Herr, du hast nun Propheten gesandt, den Menschen, woher sollte ich wissen? Oh, du hättest es prüfen können. Wie hätte man es prüfen können? Man hätte es prüfen können an dem Gehorsam. Bleibe ich bei Gott, dann habe ich Sicherheit. Gehe ich nach meinem eigenen Gutdünken, habe ich keine Sicherheit. Treibt es mich in eine Richtung, dann weiß ich, ich bin falsch. Es ist gut, zu bleiben, dort, wo Gott sagt, zu sein. Wir haben nie eine Entschuldigung, dass wenn Gott zu uns spricht, ob es durch einen Menschen ist, durch sein Wort, durch ein Ereignis und wir verstehen oder ein Zeichen und wir verstehen es oder wir könnten es verstehen, aber wir lehnen es ab, dann gibt es für uns keine Entschuldigung. Aber Jeremia, der arme Kerl, und Baruch, werden nicht verschont. Sie müssen auch mit diesen mitgehen nach Ägypten als Gefangene. Sie können nicht frei bleiben, wo Gott will. Und so sind sie gezwungen. Und erstaunlich ist es, dass auch dort in Ägypten die Gnade Gottes noch nicht aufgehört hat. Oder besser gesagt, der Versuch, sie ihnen zu helfen, hat nicht aufgehört, weil sie sind dort in Ägypten natürlich zurückgekehrt zu ihren götzendienerischen Handlungen und haben gesagt, damals, als es uns gut ging, da haben wir den Götter angebetet, jetzt wollen wir sie wieder anbeten, damit es uns wieder gut geht. Oh, wie töricht. Jeremia macht ihnen klar, weil ihr die Götter angebetet seid in dieser Miserie, so wollt ihr noch schlimmer die Miserie haben. Aber wisst ihr, wenn das Herz einmal gefestigt ist und wenn dich eine Zerstörung Jerusalems, durch die du lebendig durchgehst, dich nicht verändert, dann verändert dich nicht die Not danach. Deshalb kommt eine Prüfung über diese Welt, die noch vor Schluss der Gnadenzeit sein wird. Und die Prüfung mit wer bin ich, wessen Zeichen trage ich, Sabbat oder Sonntag, diese Prüfung wird kommen und sie wird kommen noch bevor die Gnadenzeit kommt. Das wird eine trübselige Zeit sein vor dem Schluss der Gnadenzeit. Und diese trübselige Zeit wird sichten, wird die Menschen trennen. Der auf Gott vertraut, wird bleiben. Der auf Gott nicht vertraut, wird das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Er wird handeln. Der eine bleibt, wo er ist. Er lässt sich nicht zwingen in eine Jacke, die er nicht tragen muss. Der andere beugt sich freiwillig. Ja, es ist ein Zwang dahinter. Aber würde er sich nicht beugen, könnte niemand dazu zwingen. Es gibt keinen Zwang auf den Geist. Jeder, der sich beugt, beugt sich aufgrund seiner eigenen Entscheidung. Deshalb wird die trübselige Zeit davor sichten. Und danach kommt die trübselige Zeit, wo alles gesichtet ist, wo die Trennung vollständig ist. Und in dieser Zeit wird sich das bewahrheiten, was sich auch mit dem Überrest der Juden bewahrheitet. Keine Botschaft Gottes kommt an sie mehr ran. Sie bleiben verstockt in ihren Herzen. Der Irrtum ist für immer gefestigt. Hoffnung auf Befreiung vom Irrtum gibt es nicht mehr. Es ist also eine ernste Zeit, meine Lieben, dass wir uns heute fragen, weil wir stehen kurz vor den Ereignissen des Endes dieser Weltgeschichte. Bald werden die Dinge sich ändern und dann wird geprüft, ob das äußere Zeichen des Sabbats auch dein Inneres ist. Dann wird geprüft, ob du etwas hältst äußerlich oder ob das Äußere tatsächlich der Spiegel ist deines Inneren. Ja, Gott hat es so gemacht, dass man bei den äußeren Zeichen nicht unbedingt das Innere sehen kann. Das heißt, du könntest das Äußere halten, ohne innerlich verändert zu sein. Aber das kannst du nicht und das kann niemand in der Zeit der Prüfung. In der Zeit der Prüfung wird man sehen, wer du bist. Traust du auf Gott, indem du weißt, ich bin ein Geschöpf? Oder traust du auf dich selbst in deinen Irrtum? Dann wirst du das Bundeszeichen des Bösen annehmen und wirst nicht bleiben in dem Bundeszeichen Gottes. Ich möchte mein Herz heute, dass es ganz auf Gott ruht Ich möchte ihm auch dann vertrauen, wenn es scheint, dass es nicht klug ist, ihm zu vertrauen. Aber das kann man nur dann tun, wenn man heute gelernt hat, dass Gott vertrauenswürdig ist. Kann Gott uns sein Vertrauen nicht gewinnen, dann kann er uns nicht erlösen. Weil Gott kann für mich weder nehmen noch geben. Gott kann nur alles tun, um mein Vertrauen zu gewinnen. Und er hat alles getan, um den Irrtum zu entfernen. Aber ob er in meinem Herzen bleibt oder nicht, das kann Gott nicht tun. So, ich möchte Gott heute lernen zu vertrauen. Ich möchte wissen, im tiefsten Unbewussten meines Geistes, ich bin ein Geschöpf in völliger Abhängigkeit von meinem Schöpfer. Und ich möchte diese Abhängigkeit völlig akzeptieren. Ich möchte das Joch, das sanft und leicht ist, das Joch Christi, anhaben und wissen, ich bin ein Geschöpf, in Abhängigkeit zu nehmen und zu geben. Und wenn ich es von ihm nehme und gebe an meine Mitmenschen, dann erfülle ich die Bedingung des Lebens. Was möchtest du? Möchtest du dich vorbereiten? Möchtest du das Joch Christi tragen? Oder willst du es zerbrechen und tun, was du willst? Willst du nach Ägypten gehen? Willst du dich umschauen dort, wo es anscheinend besser ist? Oder willst du dort bleiben, wo Gott sagt, dass er dich bauen und pflanzen wird? Ganz egal, ob das so aussieht oder nicht. Möge Gott uns gnädiglich sein, dass wir die Zeit jetzt nutzen, unsere Herzen zu prüfen, den Irrtum ans Kreuz zu nageln und Menschen zu werden, die in völligem Bewusstsein, wer sie sind, unserem Gott dienen und das Zeichen des Bundes, die Taufe, das Abendmahl und den Sabbat halten. Amen.